Identität von Jesu. Wer war er? Wer ist er? Und im 10. Kapitel des Johannesevangeliums gibt es gleich drei Gleichnisse, wo Jesus sagt, ich bin, und wo es um Hirten und Schafe und Pferche geht und Räuber und Diebe und so weiter. Was ist eigentlich ein Gleichnis? Ich habe es hier für euch aufgeschrieben. Ein Gleichnis ist eine kurze, bildhafte Erzählung aus dem täglichen Leben gegriffen. Die Leute wissen, um was es sich handelt. Und im Johannes 10 mit diesen drei Gleichnissen wussten sofort die Hörer aus dem Alten Testament schon, dass mit Hirten die geistlichen Leiter Jerusalems oder Israels gemeint sind. Mit den Schafen sind die Juden, die an Gott glauben und ihm nachfolgen und ihm versuchen, ihr Leben für ihn zu gestalten, zu leben, auszuleben. Das sind die Schafe. Und ein Pferch ist eben ein Platz, der, wie sagt man, der geschützt ist für die Schafe. Wo sie sicher sind. Wo sie beschützt sind. Wo ihnen niemand was antun kann. Aber im Alten Testament wurden schon die Priester als schlechte Hirten beschrieben, manchmal. Besonders im Zacharias und im Malachi, sagt man das, Malachi. Zwei Propheten, die über die Hirten bzw. die Priester schimpfen. Schauen wir uns das erste Gleichnis mal an. Den guten Hirten erkennt man an seinem Leben. Warum quietscht das so? Ist das bei euch auch? Hört ihr das? Ist das wegen diesen? Oder was meinst du? Wenn ich jetzt hier in der Nähe komme, dann quietscht. Und quietscht es. Muss ich hier stehen bleiben? Also den guten Hirten erkennt man an seinem Leben. Und zwar lesen wir da im ersten Gleichnis, ich versichere euch, bin ich da richtig? Wer nicht durch das Tor in den Pferd für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und Räuber. Der Hirt, und damit ist der gute Hirt, beziehungsweise Jesus selber gemeint, geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang. Schafpferche gab es in verschiedenen Größen. Letzte Woche hat Christoph schon gesagt, dass die kleineren Pferche, normalerweise ein Schäfer, trieb da seine Schafe hinein für die Nacht und setzte sich selber in den Eingang als Wächter. Aber in den größeren Pferchen, wo es mehrere Schäfer gab und sehr viel mehr Schafe, da gab es mindestens einen Eingang, wo einer der Schäfer sich hinsetzen würde für die Nacht. Und die anderen konnten dann ein- und ausgehen, solange der Schäfer sie gekannt hat. Ist das also der Wächter. Okay. Does that make sense? Yes? I hope. Den guten Hirten erkennt man an seinem Leben. Der Hirt geht durch das Tor. Was bedeutet das? Der Hirt geht selber durch das Tor. Im nächsten Gleichnis sagt der Hirte über sich aus, dass er das Tor ist. Aber hier sagt er, er geht selber durch das Tor. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass Jesus mit seinem Leben schon angedeutet hat, dass er auf dem rechten Weg ist, dass er dem Weg des Vaters geht, ihm gehorcht. Jesus, meiner Meinung nach, will darauf hindeuten, dass sein Leben, wie er sich benimmt, was er tut, dass das beweist, dass er der gute Hirte ist. Er hat schon einmal in seiner Lehre darauf hingedeutet, dass man ihn nicht beschuldigen kann, ein Sünder zu sein, also gegen den Willen Gottes etwas getan zu haben. Und kurz nachdem er dieses Bildnis erzählt, sagt er, dass das viele Gute, was er getan hat, wirklich auf das hindeutet, wer er ist, also seine Person. Den guten Hirten kennt man in seinem Leben. Und der Wächter, da gehen wir schon, der Wächter öffnet, was bedeutet das? Der Wächter öffnet ihm am Eingang. Letzte Woche hat Christoph schon gesagt, der Wächter könnte eigentlich der Heilige Geist sein. Das fand ich eine gute Idee. Der Heilige Geist in besonderer Weise ruht auf Jesus, bestätigt seinen Dienst und unterstützt ihn. Und Jesus sagt, dass er durch den Heiligen Geist auch Dämonen ausgetrieben hat. Böse Geister. Der Heilige Geist sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der Retter. Und wenn wir uns mit der Lehre Jesus befassen, dann sagt uns manchmal der Heilige Geist, und das erscheint uns ganz intuitiv, dass die Lehre von Gott kommt, dass sie von Gott kommen muss, dass sie wahr ist. Jesus, gehen wir zur nächsten Folie. Jesus vergleicht sich hier nur mit den Dieben und Räubern, die eigentlich nichts Gutes im Sinn haben. Die klettern über die Mauer, um was zu tun? Ganz einfach, um zu stehlen. Also entweder die Schafe im Pferch umzubringen, aber wahrscheinlicher, dass sie die Schafe einfach über den Zaun schmeißen und draußen sind dann andere Diebe und Räuber und wegschaffen, damit sie einen Profit davon haben. Sie verkaufen die Schafe, sie schlachten sie und verkaufen das Fleisch und so weiter. Das sind die Räuber. Und wer ist das? Wer war das? Was will hier Jesus damit sagen? Wahrscheinlich deutet er auf geistliche Leiter, die schlecht waren, wie die Priester im Alten Testament und wahrscheinlich auch die Pharisäer und die Sadduzäer und die hohen Priester, die alle sich an den Menschen bereicherten, sie unterdrückten und ihnen nichts von der Liebe Gottes zeigten, sondern nur von der Härte Gottes. Den guten Hirten erkennt man an seiner Lehre, nicht nur an seinem Leben, aber auch an seiner Lehre. Die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er sie alle draußen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Sie erkennen, dass das ihr Schäfer ist. Die Schafe hören nicht auf die Diebe und die Räuber, sie hören auf den guten Hirten. Und was meint Jesus damit? Die Schafe hören, und jetzt gehen wir mal ein bisschen theologisch zur Seite. Könnte es sein, dass das hier mit einem anderen Vers zu tun haben könnte? Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Das ist im Calvinismus die unwiderstehliche, wie hieß das jetzt, Erwählung, stimmt das? Nein, die unwiderstehliche Gnade. Die unwiderstehliche Gnade Gottes. Calvin hat gelehrt, dass Gott die Menschen erwählt, die er retten will. Also der Mensch hat selber keine wirkliche Wahl. Und wen Gott erwählt, den rettet er auch. Den ruft er und der muss unwiderstehlich Christ werden, also an Jesus glauben. Wenn du nicht erwählt bist, dann wirst du dich nicht auch für Jesus entscheiden. Dann bist du einer der Unerwählten. Sagt man das? Die Unelect, die nicht von Gott ausgelesen sind. Andere Leute glauben genau das Gegenteil. Arminius, auch ein holländischer Theologe, hat gesagt, dass nein, die Menschen haben wirklich eine Wahl, ansonsten würde sie Gott nicht vor diese Wahl stellen. Sie können sich frei entscheiden, ob sie jetzt an Jesus glauben oder nicht. Gott, die Vorbestimmung Gottes ist eigentlich nur, ja, es hat damit zu tun, dass Gott schon im Vorhinein weiß, wer sich für ihn entscheiden wird oder nicht. Übrigens, man kann beide Seiten aus der Bibel argumentieren. Es gibt Christen, die glauben das eine wie das andere und sie sind genauso Christen wie alle anderen. Das bedeutet für mich, dass ganz gleich meiner eigenen Meinung oder meiner eigenen Überzeugung, dass ich die der anderen stehen lassen muss in diesem Bereich. Dass das kein Grund ist, mich von ihnen zu trennen. Oder abzuspalten. Es können in der gleichen Gemeinde Leute die eine wie auch die andere Meinung haben. Das ist okay. Es gibt viele Dinge, die uns nicht trennen sollten. Manche schon, aber diese Sache nicht. Ist das zu kompliziert? Habt ihr dazu Fragen? Nee? Das doesn't make sense. Das denke ich immer. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Ich hoffe, es ergibt Sinn. Vielleicht erinnert ihr euch an die Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus eine Samariterin mit einer Samariterin redet. Könnt ihr euch erinnern? Und sie geht dann in die Stadt zurück und ruft die Leute in der Stadt und sagt, könnte das der Messias sein? Und die Leute gehen raus, finden Jesus und überzeugen ihn, über Nacht zu bleiben. 2 Nächte lang. Und Jesus lehrt sie und dann sagen sie zu der Frau, jetzt glauben wir, dass das der Messias ist. Nicht, weil du uns das gesagt hast, sondern weil wir ihn selber gehört haben. Wir haben seine Lehre gehört und wir erkennen, dass er der Retter der Welt ist. Die Lehre Jesus, das bedeutet es, dass die Schafe seine Stimme erkennen. Auch die Jünger Jesus folgten ihm eben wegen seiner Lehre. Der Apostel Petrus, was sagt er? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wo sollen wir denn hingehen? Als Jesus ihn fragte, geht ihr auch weg? Diejenigen, die seine Lehre ablehnten, sah Jesus nicht als Teil der Schafe, die zu ihm gehörten. Ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, dass man sich mit der Lehre Jesus befasst, dass man weiß, was zum Beispiel in der Bergpredigt steht. Sich mit dem befasst und sich überlegt, ist das von Gott? Und wenn ja, dann wer ist Jesus? Wer war er? Wer ist er? Übrigens, Jakobus schreibt über das, wenn jemand lehrt, was ihn auszeichnet, also was seine Botschaft eigentlich beinhalten soll oder wie sie sein soll. Ja. Von oben, die Weisheit von oben ist rein, friedfertig, gütig, offen für die Vernunft. Sie ist reich an Erbarmen und guten Taten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Einer meiner Lieblingsverse aus dem Jakobusbrief. Den guten Hirten erkennt man an seiner Lehre. Und hier vergleicht sich Jesus mit fremden Hirten. Gehen wir mal zur nächsten. Genau, diese fremden Hirten, wer könnten die sein? Im ersten Jahrhundert gab es schon sehr viele, vor Jesus, sehr viele Anwärter für Messias. Ich habe euch ein paar herausgesucht und nur auf die nächste Folie geschrieben. Die meisten werden von dem jüdischen Geschichtsschreiber Jakobus genannt und beschrieben und was die getan haben und wie sie gestorben sind. Die haben sehr viele Leute um sich gesammelt, aber manche haben auch jahrelang Krieg gegen die Römer geführt, aber im Endeffekt wurden sie dann alle besiegt, mussten fliehen und wurden hingerichtet, wie Jesus auch. Also Jesus wusste, und übrigens 3 von diesen werden im Neuen Testament erwähnt. Wer war das dann? Simon von Perea wurde erwähnt. Judas der Galiläer, habe ich ja hingeschrieben. Tödas und der Jude aus Ägypten, genau. Aber die wurden alle, wie gesagt, von den Römern dann auch hingerichtet. Die meisten. Einer ist, glaube ich, entkommen, nie wieder zurückzukommen nach, ich glaube, der Jude aus Ägypten, der ist dann abgehauen und ist nie wieder gekommen. Jesus warnt seine Nachfolger, dass sie sich nicht vor Menschen, ob sie sich retten, Messias, Prophet oder Leiter nennen, täuschen lassen sollen. Denn es gibt, und da gehen wir zur nächsten bitte, es gibt Wölfe in Schafpelze. Gebt Acht, dass euch niemand in die Irre führt. Hütet euch vor falschen Propheten und falschen Messias, weil viele werden kommen und in Gottes Namen was sagen, was lehren, um euch zu täuschen, um euch in die Irre zu führen. Passt auf, passt auf. Die fremden Hirten gab es schon immer, gibt es noch und es wird die auch in der Zukunft geben. Leute, die in die Kirche kommen und sagen, sie sind das Mundstück Gottes. Und sie werden dich lehren und du wirst, wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du dir denken, das kann nicht von Gott sein. Das stimmt, irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht will die Person mein Geld oder vielleicht will die Person mich irgendwie in die Irre führen. Ausnützen vielleicht sogar. Deshalb sollen Christen immer prüfen, ob das Gelehrte auch wahr ist. Und da habe ich ein paar Texte hingeschrieben. Prediger, Theologen, Pastoren, Kirchenleiter können alle Irrlehrer sein. Ich könnte ein Irrlehrer sein. Und es ist eure Aufgabe zu prüfen, das, was gesagt wird. Ob es wirklich von Gott ist. Oder ob es nur mein eigenes Denken ist. Oder vielleicht sogar falsches Denken. Es gibt diese Gabe, die Unterscheidung der Geister. Und da gehen wir zur nächsten, bitte. Die der Heilige Geist gibt. Und ich bete immer für diese Gabe. Ich spüre sie manchmal, wenn ich jemand predigen höre und ich denke mir, nee, das irgendwas stimmt hier nicht. Das ist die Gabe. Und du kannst ja auch beten, dass Gott dir die Gabe gibt. Dass du Wahrheit von Falschheit, von Lüge unterscheiden kannst. Dass dir das sofort bewusst wird. Oder dass du in den Schriften nachschaust, wie die Juden in Berea, ob dem so ist, was gesagt wird. Vor vielen Jahren, als junger Christ, habe ich so ziemlich alles geglaubt, was ich gehört habe. Ich habe nichts hinterfragt. Was jeder Prediger gesagt hat, das habe ich als von Gott angenommen. Als ich Theologie studierte, was meine Professoren sagten, habe ich für das Wort Gottes angenommen. Ich habe nichts hinterfragt. Ich ging in ein sehr konservatives Bibelcollege in Vancouver, was sehr dogmatisch war. Und ja, ich habe nichts hinterfragt. Ich war naiv. Ich hatte großes Unwissen. Aber mit der Zeit ist mir dann gekommen, warte mal, nicht alles, was meine Professoren sagen, ist auch wahr. Das stimmt ja nicht, dass Jesus Wasser in Traubensaft verwandelt hat. Das war Wein, nicht Traubensaft. Vieles andere, auf einmal wurde mir bewusst, die wissen ja auch nicht alles. Die machen ja auch Fehler. Die haben ja auch Wissenslücken. Ich habe miterlebt, ich bin zu einem Heilungsseminar gegangen, wo der Heiler, der christliche Heiler vorne gesagt hat, Gott hat mir gesagt, es sind 20 Leute in diesem Raum, die mir $1,000 geben werden. Ich war ein ganz junger Christ, ich war vielleicht 19 Jahre alt. Ich habe mich eben bekehrt. Ich ging zu diesem Heilungsseminar und da sagt dieser Mann, Gott hat ihm gesagt, dass 20 Leute, also er will $20,000 haben, was zu der Zeit, war schon vor langer Zeit, vor der Zeit viel Geld war. Ja. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Als ich gegangen bin, waren 18 Leute vorne, das war nach einer halben Stunde. Und dann sagte der Mann, als ich dann ging, nein, es sind noch 2 Leute hier, die mir $1,000 geben werden. Ich sehe das, Gott weiß, er spricht dich an, du musst nach vorwärts kommen. Das war reine Manipulation. Der Mann hat die Leute ausgebeutet im Namen Christi. Ja. Naja, seitdem bete ich für die Geistesgabe der Unterscheidung der Geister. Der gute Hirte, das ist jetzt das zweite Gleichnis und da will ich nicht viel sagen, weil Christoph hat letzte Woche darüber gepredigt. Der gute Hirte ist der Entschuldigung, der Weg zum Heil. Und Sepp, ich glaube, du predigst die nächste Woche an dem anderen und die sind ja alle miteinander irgendwie verbunden und verwandt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, das bringt das zum dritten Gleichnis und das werden wir hoffentlich ziemlich schnell durchgehen. Der gute Hirte ist willens zu sterben. Der gute Hirte stirbt sogar, um seine Schafe zu beschützen. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben her für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich der Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. So, ich habe was mitgebracht. Was ist das? Bitte? Ein Hirtenstab. Genau, ein Hirtenstab ist das. Und zwar ein selbstgemachter. Ich bin bei den Anklöpfern dabei und schaue dann aus wie, sieh mich an wie ein Hirte vor langer Zeit. Nicht wie ein Hirte im Nahen Osten, sondern ein Hirte von hier, von Österreich. Und dieser Stab ist dazu da, die Schafe zu führen, beziehungsweise dieses Ding hier ist da, die Schafe zu fangen. Er wird benutzt, um die Schafe zu treiben. Aber er wird auch benutzt, um gegen Raubtiere zu kämpfen. Ich habe hier einen Spitz drauf gemacht, damit ich die Wölfe, die in Österreich sind und die Bären, dass ich meine Schafe beschützen kann. Ja. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob da ein Spitz war im Nahen Osten, aber vielleicht. Auf alle Fälle, der Stab wurde benutzt, um Raubtiere, um die Herde von Raubtieren zu beschützen. Ich weiß, in einer Woche werdet ihr nichts von dieser Predigt erinnern, außer diesen Stab. An den werdet ihr euch erinnern. Also auf alle Fälle, dieser Hirtenstab wird auch benutzt, um gegen Raubtiere zu kämpfen. Und zur Zeit Jesu gab es sogar sehr, sehr verschiedene Raubtiere im Nahen Osten. Es gab Löwen noch in Israel, Bären, Hyänen, Wölfe und Leoparden. Obwohl lang nicht mehr so viele wie zur Zeit des König Davids, der ja auch die Schafe seines Vaters hütete und vor diesen Raubtieren beschützte. Und Raubtieren kämpfen mit so einem Ding, weil ein Schäfer war einer der schlechtest bezahlten Berufe überhaupt zu der Zeit und die Schäfer waren auch in der niedrigsten Schicht in der Gesellschaft. Die wurden verpönt, die waren ja die meiste Zeit draußen, haben nicht gut gerochen, wurden nicht in der höheren, in High Society, wurden die nicht angenommen. Also diese Schäfer, schlecht bezahlt, konnten sich kein Schwert kaufen, konnten sich keine Waffen kaufen, keine Lanze und mussten mit so einem Stab, mit so einem hölzernen Stab, den sie selber gemacht haben, gegen diese Tiere angehen. Also kein ungefährliches Unternehmen. Wenn jemand bezahlt und noch dazu sehr schlecht bezahlt wird und ihm gehören die Schafe nicht, dann sagt Jesus, tut er eben das nicht. Würde ich auch nicht tun. Du, schlecht bezahlt, Holzstock, Löwe, Schafe. Bitte. Also, da bin ich über alle Berge. Ja. Too bad, so sad. See you, lad. Ich bin weg. Würde ich auch nicht tun. Aber Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Die Schafe gehören ihm. Und sie sind ihm so viel wert, dass er sein Leben aufs Spiel setzt, beziehungsweise nicht nur sein Leben aufs Spiel setzt, er weiß, wenn er die Schafe beschützt, wird er sterben. Also er hat keine Chance gegen dieses Raubtier. Er wird sterben, aber er macht's dennoch, weil er die Schafe beschützen will. Während er mit dem Raubtier kämpft, können die Schafe entfliehen. Das sagt Jesus über sich selbst aus. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Und jetzt eine Frage. Für wen würdest du sterben? Für wen würdest du sterben? Wenn du wüsstest, dass, sagen wir mal, du bist in einer sehr gefährlichen Situation und du kannst entweder die andere Person retten oder und du wirst selbst sterben oder du kannst dich selber retten und die andere Person stirbt. Für wen würdest du sterben? Dass Leute für andere Leute ihr Leben geben, gibt es eigentlich zu Genüge. Ich war auf dem Internet, als ich diese Predigt, und da gibt es, warte mal, ist das die nächste Folie? Da habe ich hunderte von diesen Artikeln gefunden, wo jemand versucht hat, jemand zu retten, ob er jetzt in ein brennendes Haus gelaufen ist oder in einen Fluss gesprungen ist, einen reißenden, um jemand zu retten und dabei selbst umgekommen ist. Also es gibt genügend Beispiele von diesen. Könnt ihr alle im Internet suchen. Leute sterben für andere Leute. Aber sie springen ja nicht in diesen Fluss hinein oder laufen nicht in das brennende Haus hinein, damit sie sterben. Sie hoffen, die andere Person zu retten, aber sich selbst auch. Jesus wusste, wenn er in das brennende Haus läuft und in diesen reißenden Fluss springt, wird er es nicht überleben. Das wusste er. Und da habe ich mir gedacht, für wen würde ich sterben? Würde ich für einen Fremden sterben? Ein Freund? Ein Haustier? Mein Hund? Meine Katze? Würde ich für die sterben? Oder würde ich sagen, wie mit den Schafen? Ciao. Ein Familienmitglied? Möglicherweise Vater, Mutter, Geschwister, Kind, Enkelkind. Ich weiß, wenn du ein Großvater oder eine Großmutter oder ein Vater oder eine Mutter bist, würdest du wahrscheinlich für dein Kind oder dein Enkelkind sterben. Würdest du dein Leben, aber ansonsten ist das fragwürdig. Meine Geschwister? Naja. Vielleicht für meine Schwester in Kanada, aber ansonsten wahrscheinlich nicht. Ja. Wie viel muss man eine Person lieben, um sich freiwillig für diese in den Tod zu geben? Wie viel liebt Gott dich? Jesus, du bist einer seiner Schafe. Wie viel liebt er dich, dass er für dich in den Tod gehen würde? Die Bibel sagt, wir sind Gottes Kinder und Gott liebt uns. Mindestens dreimal kündigt Jesus an, dass er ja sterben wird und auferstehen wird. Er sagt auch voraus in diesem dritten Gleichnis, dass andere Schafe von irgendwo anders hergeführt werden und sich mit den Schafen im Pferch vereinen werden. Was bedeutet das? Wisst ihr? Kann mir das jemand sagen? Was bedeutet das? Gehen wir zur nächsten Folie, bitte. Genau. Also, Jesus spricht von nichtjüdischen Nachfolgern, die er zu den Juden, den jüdischen Gläubigen zusammenbringt und sie dann als gemeinsame Herde leitet. Diese Aussage hat er schon einmal gemacht, als ein römischer Offizier aus Kapernaum gesagt hat, Jesus gefragt hat, bitte heil meinen Sklaven. Und Jesus wollte dann hin und dieser Offizier sagt, nein, du musst nicht, du kannst von der Ferne was sagen und der wird geheilt werden. Und dann sagt Jesus auch, viele werden vom Osten und Westen kommen und in das Reich Gottes kommen. Gehen wir mal zur nächsten, bitte. Genau. Das ist dieser Vers. Letztlich, Jesus spricht über die Auferstehung. Gehen wir zur nächsten, bitte. Das ist jetzt der letzte Teil dieses dritten Gleichnisses, wo Jesus sagt, ich werde mein Leben hinlegen, freiwillig, aber ich werde es wieder aufnehmen. Und damit meint er, dass er auferstehen wird. Wie wir wissen, wenn wir Christen sind, wissen wir so ziemlich genau, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist ein Sühnetod, das ist nötig, damit wir in den Himmel kommen. Aber wissen wir auch, dass seine Auferstehung und seine Himmelfahrt genauso wichtig sind, sonst wäre der Tod gar nichts wert gewesen. Also die Auferstehung und die Himmelfahrt sind von hoher Bedeutung, weil nicht nur damit die göttliche Natur Jesus bewiesen wird, sondern auch, weil der Geist dann kommen konnte. Und drittens, weil diese Gefangenen, wegen dieser Gefangenen. Und wer sind die? Es handelt sich wahrscheinlich um böse Geister. Und da gehen wir zur nächsten, bitte. Alle Macht. Jesus steht über alle geistlichen Mächte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Satan dir nichts antun kann. Dass der Teufel keine Gewalt über dich hat. Dass Dämonen dir nichts antun können. Dass Hexer und Zauberer und Satanisten und was weiß ich, dir auf der geistigen Ebene nichts antun können. Du bist beschützt. Du hast den Heiligen Geist. Und Jesus hat diese anderen Mächte alle besiegt in seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Er sitzt über alle Mächte. Und da musst du keine Angst mehr haben. Obwohl, ich kann dir die Tür öffnen für Satan. Also ich persönlich spiele nicht mit einem Ouija-Board. Ich persönlich lasse mir nicht Tarotkarten lesen oder gehe zu einer Weissagerin oder lese auch nicht mein Sternzeichen, was sagt man da, Horoskop, tue ich auch nicht. Ich habe nichts mit dem Okkult zu tun, obwohl ich weiß, Satan hat keine Gewalt über mich. Weil dann mache ich nur Türen auf, die ich nicht auftun muss. Und warum eigentlich auch? Übrigens, ihr werdet euch nicht nur, oder du wirst dich nicht nur an diesen Hirtenstab erinnern, du wirst auch dich erinnern, dass du mit dem Ouija-Board nicht spielen sollst, oder? Also wenn ich dich nächste Woche frage. Das sind mindestens zwei Dinge, an die du dich erinnern wirst. Ouija-Brett. Kennt ihr das nicht? No, nobody knows a Ouija board. Yes, you do. What is it? Genau. Es ist ein Brettspiel, wo man die Geister ruft, um Antworten auf Fragen zu bekommen. Man macht die Finger auf so ein dreieckiges Herz, heart-shaped, ein herzgeformtes Ding, Brettchen, und dann fragt man, und da ist ein Alphabet da, und dann fragt man den Geist des Bretts eine Frage. Und dann bewegt sich dieses Ding und gibt die Antwort. Man ruft wirklich einen Geist, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Also, werdet ihr euch nächste Woche an das Ouija-Brett erinnern? Kennt ihr das jetzt? Lasst die Finger davon, sage ich nur. Don't do it. Just leave it. Also, Zusammenfassung. Den guten Hirten erkennt man an seinem Leben, an seiner Lehre. Er ist das Weg zum Heil und er stirbt, um die Schafe zu retten. Ja, und dazwischen gab es so einiges über Gleichnisse, Schafpferche, Calvinismus, Arminianismus, messianische Anwärter im ersten Jahrhundert, die Gabe der Unterscheidung der Geister, den Hirtenstab, das Heil der Nichtjuden, wie auch über Teufel und Dämonen. Genau. Aber hier die Fragen, die ich normalerweise am Ende der Predigt für euch habe. Und ich glaube, die wichtig sind, dass man sich darüber Gedanken macht, diese für sich beantwortet. Denn wir lesen immer wieder im Neuen Testament, dass wir mehr wie Jesus sein sollen. Und wenn er der gute Hirte ist, dann sollen wir uns auch wie gute Hirten benehmen. Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass Jesus uns durch Gleichnisse gelehrt hat und dass er uns auch durch den Heiligen Geist die Weisheit gegeben hat, diese zu verstehen und für uns anzuwenden. Wir danken dir, dass Jesus, dass du unser guter Hirt bist, dass du für uns gestorben bist und dass du uns den Heiligen Geist schenkst und jede böse Macht in die Schranken stellst. Geh mit uns, lass uns auch Hirten sein mit den Leuten, die wir täglich treffen. Amen.